den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Branchen und Geschäftsideen, in denen bzw. durch die die Superreichen dieser Welt ihr Vermögen machen, mögen sich über die Zeit erheblich verändern. Die Statussymbole, mit denen sie ihren bisweilen obszönen Reichtum zur Schau stellen, variieren historisch erstaunlich wenig. Auch schon die Vanderbilts, die als Reeder- und Eisenbahnunternehmer zu einer der ersten Familien in den USA des Gilded Age im späten 19. Jahrhundert aufgestiegen waren, protzten mit palastartigen Domizilen an der neuenglischen Küste sowie mit gigantomanen Yachten, auf denen sie um die Welt schipperten. Die Neugier der Menschen war ihnen ebenso gewiss wie den Oligarchen unserer Tage, und auch seinerzeit fanden sich bereitwillig Pressevertreter, die sich für die Erlaubnis, einmal hinter die mondänen Kulissen zu blicken, mit ehrfurchtsvollen Home-Stories revanchierten. Die Harburger Anzeigen und Nachrichten waren dabei nicht einmal selbst an Bord der ARA, sondern stützten sich bei ihrem Ausflug in das Genre des Luxury Lifestyle Journalism vom 24. November 1925 auf die Eindrücke schwedischer Kollegen, die für uns wiederum Frank Riede reproduziert.
Auf Vanderbilts schwimmendem Palast. Die Lustjacht ARA, wie Milliardäre die Welt umsegeln. Die Motorlustjacht des Mr. William K. Vanderbilt, des Haupterben der Vanderbiltschen Millionen, befindet sich zurzeit in der Finnboda-Werft in Schweden, wo zwei mächtige Dieselmotoren von je 1100 PS in ihren geräumigen Magen eingesetzt werden sollen. Außerdem soll das Fahrzeug von Grund auf nachgesehen und aufgefrischt werden. Die Yacht ist, wie alles Amerikanische, »the biggest in the world«. Das heißt, die größte der Welt, sie verdrängt 870 Tonnen und macht auch in Bezug auf den Anschaffungspreis ihrem Eigner keine Schande. Mr. Vanderbilt hat sie von der französischen Regierung für $500.000 gekauft und ebenso viel für Umbau und Einrichtung aufgewandt, sodass die Mindestgrenze für ehrfurchtsvolles Staunen des amerikanischen Bürgers $1 Million erreicht ist. Die ARA war während des Krieges als französisches Patrouillenboot tätig und das einzige Motorschiff, das in dieser Eigenschaft mit Kanonen ausgerüstet war. Der jetzige Eigentümer erzählt mit besonderem Stolz seinen Gästen, dass seine Yacht nach dem Waffenstillstand das erste gegnerische Kriegsschiff war, das den Kieler Kanal passierte. Als er es übernahm, ließ er die ganze Kriegsausrüstung entfernen und anstelle der Marinesoldaten kamen amerikanische Seeleute. Die Besatzung beläuft sich auf 52 Mann. Solange Mr. Vanderbilt auf seiner Yacht weilt, ist es ungebetenen Gästen fast unmöglich, in sein Heiligtum einzudringen, und die amerikanischen Reporter stehen oft vergeblich Schlange vor seiner Landungsbrücke, um den Sohn des alten Kommandore Vanderbilt auszufragen. Da er aber zurzeit fern von seiner ARA in New York weilt, war es einem Vertreter der Stockholmer Dagens Nyheter möglich, den schwimmenden Palast innen und außen zu besichtigen. Aufgrund seines Berichts können wir Folgendes verraten. Mr. Vanderbilt liebt es, sich mit solidem Komfort zu umgeben. Wir treten in den prächtigen Speisesaal ein, in dem sich ein balancierender Tisch befindet, der selbst bei stärkstem Sturm seine würdige horizontale Haltung beibehält. Der Tisch, gleich wie alle Möbel in den Gesellschaftsräumen und den Schlafzimmern, ist aus Mahagoni. Der Speisesaal ist für 15 Gäste eingerichtet, groß und geräumig. An der Wand hängen Seestücke von ersten Meistern. Alle Beschläge sind aus oxidiertem Silber. Auf der gleichen Seite des Decks liegt der Salon, ein großes viereckiges Zimmer mit einer Menge Fenster, blau-grauen Plüschtapeten, Flügel, zwei großen Bücherschränken, Deckenlampen und einer Anzahl bequemer Clubsessel. Hier wird gewöhnlich auch ein riesiger Lautsprecher aufgestellt, der Funkdarbietungen bis auf 3000 Kilometer Entfernung aufzufangen vermag. Die Bücher in der Bibliothek lassen erkennen, dass der Eigentümer sich mehr für Jagen, Fischen und Seefahrt interessiert als für Kant oder Spinoza. Reiseschilderungen und volkswirtschaftliche Werke überwiegen, Romane sind spärlich vertreten. Alle Gemächer im Inneren des Schiffes sind mit Zentralheizung und elektrischem Licht versehen. Vom Salon führt ein langer und schmaler Gang zu den Schlafzimmern. In dieser Halle sind mehrere kleine Sammlungen untergebracht, die zeigen, dass man sich auf dem Schiff eines Sportsmannes befindet. In einem Glasschrank mehrere Schiffsmodelle, zum Beispiel eine Nachbildung des Schiffes des Columbus. Nicht weit davon unter Glas der von Mr. Vanderbilt eingefangene Riesenhummer, der 30 Pfund gewogen haben soll. »The biggest in the world«, versichert abermals der Kapitän, ein freundlicher Herr mit dem deutsch klingenden Namen Sanbo. Der Herr des Schiffes, der in allen Meeren der Welt dem Fischfang obgelegen hat, besitzt hier auch eine schöne Sammlung von Fischgeräten für alle Arten von Meeresbewohnern, ausgenommen Walfische. In einem anderen Glaskasten bewahrt man eine stattliche Sammlung von Gewehren. Einige ausgestopfte tropische Vögel unter Glaskuppeln, darunter ein prächtiger Paradiesvogel, zeugen von der erfolgreichen Verwendung der Gewehre. Ein Gemälde an der Wand stellt eine noch größere Lustjacht dar, 2184 Tonnen, die Vater Vanderbilt dem Kommodore gehört hatte. Außer dem eigenen Schlafzimmer des Eigentümers, das so groß ist wie ein gewöhnliches Hotelzimmer, sind 6 Schlafzimmer für Gäste vorhanden, alle mit Badezimmer und elektrischem Ventilator. Im Zimmer Vanderbilt steht ein breites Bett aus Mahagoni, ein breiter Toilettentisch mit Spiegel, ein Liegestuhl, Fauteuils. An der Wand Gemälde, unter anderem das Bild einer Tochter, die sich demnächst verheiraten soll, Typ einer süßen amerikanischen Dollarprinzessin. Das Badezimmer ganz in Marmor mit Leitung für warmes, kaltes und Meerwasser. Alles äußerst gediegen, die geräumigen Gastzimmer sind ähnlich eingerichtet. Imponierend wirken überall die großen Ausmaße, so sind zum Beispiel die Badezimmer größer als in mancher vornehmen Wohnung. Eine Treppe höher entdeckt man ein entzückendes kleines Spielzimmer. Rundherum läuft ein festes Wandsofa, in der Mitte steht der mit Plüsch bekleidete Spieltisch, Farben kirschrot und blaugrün. Die Offiziere haben ihr eigenes Speisezimmer und die Älteren auch ihre eigene Kabine. Die Wände in den Räumen der Offiziere sind in weißer Emailfarbe gestrichen, der Boden mit Fliesen ausgelegt. Auch die Mannschaft hat eine geräumige Abteilung. Die Küche auf dem Musterschiff ist natürlich mit allen modernen Einrichtungen versehen, ebenso die Wäscherei mit besonderem Trockenraum. Die drahtlose Ausrüstung an Bord ist von gleicher Größe wie auf dem Riesendampfer Majestic der White Star Line und mit den neuesten Verbesserungen versehen. Der Telegraphist, ein gewisser Nielsen, hat angeblich sogar eine deutsche Universität absolviert und nach dem Kriege Radioforschung an der Universität von Tena betrieben. Und der Kapitän Mr. Sanbo fährt seit seinem 14. Jahr auf der See herum und weiß kaum mehr, wie oft er die Erde umsegelt hat. Mit diesem Wunderschiff, so schließt der Schwede seinen Bericht, fährt der, wie man annehmen darf, glückliche Milliardär um die Welt herum. Er lichtet die Anker, wann es ihm behagt, und richtet den Kurs dorthin, wo seine augenblickliche Laune ihn hinzieht. Er bleibt dort, solange es ihm passt, und er genießt an Bord alle Bequemlichkeiten seines Heimes. Er ist sicherlich ein glücklicher, beneidenswerter Mensch.
Ja, und hier sehen Sie das Deck mit den 7 Swimmingpools, und da ist der Hubschrauberlandeplatz. Und hier ist das Auto, das in nur 5 Sekunden beschleunigt von einem Ende zum anderen Ende der Yacht fährt. Man muss nur rechtzeitig bremsen, ne? Und hier, da arbeiten die Leute, die meinen Luxus erwirtschaften. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thank you.